Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Heute reisen wir in unserem Streifzug durch die schwedische Geschichte an die Ostküste, nach Kalmar. Bekannt ist die Stadt in Småland vor allem wegen des mächtigen Schlosses, das sich uneinnehmbar und trotzig am Rande der Innenstadt erhebt. Der älteste Teil der Burg geht ins 12. Jahrhundert zurück, die Burg stand also schon in der Zeit, in die wir heute reisen. Aber die Innenstadt Kalmars war nicht dort, wo sie heute ist. Die gab es damals noch nicht, also die heutige Innenstadt, die gab es noch nicht. Ende des 14. Jahrhunderts, in die Zeit, in die wir heute reisen, lag die Stadt Kalmar direkt vor den Toren der Burg. Dort, wo sich heute ein sehr beschaulicher Stadtteil mit niedrigen Häusern und engen kopfsteingepflasterten Sträßchen befindet. Gamlastan heißt dieser Stadtteil, aber die Häuser, die hier stehen, die sind neuer als die in der neuen Innenstadt. Hier in Gamlastan, da erhob sich auch ein mächtiger Dom, aber der existiert schon lange nicht mehr, wurde von den Bewohnern Kalmar selbst zerstört. Verwirrend das alles? Ja, und so wird es auch heute auch weitergehen. Denn Kalmar ist nicht nur wegen des Schlosses bekannt, sondern auch wegen der Epoche, der die Stadt ihren Namen gab, die Zeit der Kalmarer Union. Und insbesondere die Entstehung dieser Union aus Dänemark, Norwegen und Schweden ist ebenfalls äußerst verwirrend, komplex, sehr, sehr, sehr kompliziert zu verstehen, weil ständig Fronten gewechselt haben. Viele Einzelpersonen, viele Reiche versucht haben, da irgendwie mitzuwirken. Und das macht es sehr komplex. Ja, wir reisen heute nach Kalmar, wo 1397 die Kalmarer Union begründet wurde. Und damit mit dieser Union begann eine Zeit, in der keine schwedischen Könige auf dem schwedischen Thron saßen, sondern dänische, im Normalfall zumindest. Die schwedische Monarchie gilt ja als eine der ältesten in der Welt und sie existierte hier auch in dieser Zeit weiter, aber eben nicht mit schwedischen oder im Normalfall nicht mit schwedischen Königen auf dem Thron. Das ist eine Zeit, die die schwedische Geschichte enorm prägte, weil sie erst Gustav Vasa möglich machte. Und mit ihm dann auch der Beginn des schwedischen Nationalstaates, also das moderne Schweden, das beginnt ja so, dass man sagt das immer, beginnt mit Gustav Vasa. Und Gustav Vasa wäre ohne die Kalmarer Union und vor allem ohne die Zerwürfnisse, die es in der Kalmarer Union gab, überhaupt nicht denkbar. Ja, und damit gehen wir nach Kalmar, an diese schöne, beschauliche Sommerstadt im Südosten Schwedens. Mein Name ist Jo von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Kalmar ist der Ort, um den es heute maßgeblich gehen soll. Aber bevor wir uns den Ort und die hier gegründete Kalmarer Union näher anschauen, da müssen wir etwas ausholen. Die Geschichte ist kompliziert, das habe ich vorhin schon angedeutet, und deswegen lohnt es sich ein wenig auszugreifen. Zunächst einmal, wie sah Schweden im 14. Jahrhundert eigentlich aus? Also von welchen Grenzen sprechen wir? Und da sieht man schnell, dass damalige Schweden ist mit dem heutigen Schweden überhaupt gar nicht vergleichbar. Zwar sind einige Gebiete gleich, so die Gebiete von Småland Richtung Norden, also alles rund um die zwei großen Seen, Uppland mit den wichtigen Städten Uppsala und Stockholm, Värmland, Dalarna, auch die beiden großen Inseln Öland und Gotland sind noch schwedisch, wobei Gotland mit der Schlacht vor den Toren Visbys 1361, da haben wir in der letzten Folge zur schwedischen Geschichte darüber gesprochen, über diese Schlacht. Und damit beginnt für Gotland eine sehr wechselvolle Geschichte. Zwischenzeitlich gehört es zum Deutschen Orden, wird auch mal dänisch, wird Rückzugsort von Piraten. All das gehört dann zu Gotland dazu. Aber so in der Mitte des 14. Jahrhunderts, da heißt Gotland noch schwedisch. Der Norden von Schweden, also das heutige Lappland oder Norrland, das wird allmählich kolonisiert. An der Küste erstreckt sich Schweden bereits bis weit in den Norden, also bis nach Luleå, da ist das alles schon schwedisch. Aber abseits der Küste, da sind die Grenzen sehr unklar. Wo hört da genau Schweden auf? Wo hört die Herrschaft auf? Das ist sehr diffus. Jämtland gehörte zu Norwegen. Ebenso zu Norwegen gehört auch Bohuslän. Das war nicht Teil von Schweden. Und ganz im Süden Skåne, Blekinge und zumindest in der meisten Zeit auch Halland waren Teile von Dänemark. Also auch das war nicht schwedisch. Hingegen gehörte aber Finnland zu Schweden. Und Finnland war im Osten noch größer als heute, reichte bis nach Karelien, was heute russisch ist. Aber auch in Finnland waren die Grenzen im Norden recht diffus und unklar. Da war so die Herrschaft oder konnten herrschaftlich noch nicht so richtig durchdrungen werden. Und das ist heute auch gar nicht mehr so richtig klar auszumachen, wann da welches Dorf dann wirklich Teil von Finnland und damit auch Teil von Schweden wurde und welches noch nicht. Das ist so der geografische Raum, von dem wir sprechen. Im Westen lag Norwegen, das, wie gesagt, noch ein bisschen größer war, weil Jämtland und Bohuslän auch zu Norwegen gehörten. Und im Südwesten, da lag Dänemark, aber eben mit dänischen Gebieten im heutigen Schweden, also Skåne und Blekinge und teilweise eben auch Halland. Da Blekinge dänisch war, bedeutete das für Kalmar, dass es die südlichste größere Stadt von Schweden war. Und damit hatte Kalmar natürlich eine große Bedeutung, vor allen Dingen auch für die Verteidigung des Landes. Schweden und Dänemark, diese Beziehungen, heute verstehen sich die Länder super gut. Wenn das jemand vor 5, 6, 700 Jahren gesagt hätte, dass sich Schweden und Dänemark mal so prächtig verstehen wie heute, der wäre wahrscheinlich für verrückt erklärt worden. Denn die dänisch-schwedische Geschichte, die ist von sehr, sehr, sehr vielen Kriegen gespickt. Eigentlich war fast immer Krieg zwischen Dänemark und Schweden oder immer mal wieder, mal größere, mal kleinere. Für Kalmar bedeutete das eben, weil es so nah an der dänischen Grenze war, dass diese Stadt stark befestigt werden musste. Und das ist auch der Grund, weshalb hier zunächst ein Wehrturm, dann eine Burg und aus der Burg dann später ein Schloss errichtet wurde. Ja, das erstmal zum Geografischen, zum Raum, in dem wir uns befinden. Aber wir müssen nicht nur geografisch ausholen, auch in der Geschichte müssen wir etwas zurückgehen im 14. Jahrhundert, bevor wir ins Jahr 1397 kommen können. Denn ja, diese Vorgeschichte der Kalmarer Union, die muss man zumindest irgendwie in der groben Entwicklung verstehen, auch wenn man nicht alle Details verstehen muss. Aber in der groben Entwicklung, da wäre es wichtig. Und hier treffen wir wieder auf König Magnus Eriksson. Der ist seit 1319 König von Schweden. 44,5 Jahre sollte er auf dem schwedischen Thron sitzen und damit einen langen, langen Rekord halten. Bis 2018 war er es, der quasi die längste Regentschaft in Schweden hatte. 2018, da überholte dann der aktuelle schwedische König Karl XVI. Gustav ihn mit der längsten Regentschaft. Aber bis dahin hielt König Magnus Eriksson diesen Rekord. Und dieser Magnus Eriksson, der ist ja uns auch schon des Öfteren begegnet. Er war es, der die Bewohner Gotlands vor den anrückenden Dänen warnte, allerdings vergebens. Das war Teil der Geschichte um die Schlacht von Visby 1361. Er war es auch, der den Pestbrief von Lödöse schrieb. Darum ging es in der Folge über die Pest in Schweden. Und er war es, der der heiligen Birgitta den Königshof in Vadstena vermachte. Darum ging es ja in der Folge über die heilige Birgitta. Und das war die Grundvoraussetzung, dass sie überhaupt ihren Orden gründen konnte. Und das, obwohl sie ihn als entkrönt Osna mit et Haar, ja, da, also einen gekrönten Esel mit einem Hasenherz bezeichnet hatte. Birgitta sprach nicht immer gut über König Magnus Eriksson, aber sie war auch eine Vertraute und sie warnte ihn. Sie warnte ihn vor dessen eigener Tochter Euphemia. Sie sei ein Vipernweibchen, Zitat Birgitta. Euphemia wurde mit Albrecht dem Älteren von Mecklenburg verheiratet und aus dieser Ehe ging Albrecht der Jüngere von Mecklenburg hervor. Auch vor ihm warnte Birgitta den König. Wenn er nicht aufpasse, werde Albrecht, also König Magnus Enkel, ihn vom Thron stoßen. Und genau so kam es auch. Und damit sind wir jetzt mittendrin in der Vorgeschichte zur Kalmarer Union. Dänemark befindet sich Anfang des 14. Jahrhunderts in einer tiefen ökonomischen Krise. Und deswegen werden Skåne und Blekinge verpfändet. Und zwar an den Grafen Johann von Holstein. Der führt die beiden Gebiete aber so schlecht, dass eine Delegation aus Skåne 1332 nach Kalmar reist und dort dem schwedischen König mitteilt, dass man lieber von Schweden regiert werden wolle. Magnus Eriksson lässt sich diese Chance nicht entgehen. Er kauft Skåne und Blekinge ab. Und damit werden diese beiden Landstriche, für kurze Zeit zumindest, Teil von Schweden. Das Problem allerdings, er hat das Geld hierfür nicht. Und er muss sich massiv verschulden, was den schwedischen Staatshaushalt auf lange Zeit schwer belasten wird. Dennoch, prestigeträchtig ist der Erwerb der südlichen Region allemal. Da er zudem auch noch König von Norwegen ist, also er regiert beide Reiche gerade in Personalunion, regiert er jetzt zumindest kurzzeitig über ein riesiges Reich. Und das ist natürlich schon für das Prestige etwas Wichtiges. Aber er hat sich eben mit dem Kauf auch massiv übernommen. Um die unerhört große Summe von 34.000 Silbermark, um die aufzubringen, musste er sich von der Kirche und von hohen Adligen viel Geld leihen. Und dem Adel verpfändet er im Gegenzug mehrere Regionen. Bald sind Kalmar, Östergötland, Gästrikland, Dalarna, Värmland, Närke verpfändet. Also riesige Teile des Reiches. Ein Adliger namens Bo Jonsson, der wird eigentlich der mächtigste Mann in Schweden. Dem ihm gehört mehr oder weniger halb Schweden, weil der so viel Land zusammenraffen kann, dass er mehr Land kontrolliert als der König selbst. Für den König bedeutet das, dass die Einnahmen aus diesen Regionen ausbleiben, also für ihn zumindest, beziehungsweise sie wandern eben in die Kassen des hohen Adels. Und dadurch wird die finanzielle Krise für den König natürlich weiter vergrößert. Also ökonomisch war der Kauf von Skåne und Blekinge ein Desaster. Und zudem sieht sich Magnus Eriksson zunächst der Revolte durch seinen eigenen Sohn Erik Magnusson ausgesetzt, später auch noch den Versuchen des dänischen Königs Valdemar Atterdag, Skåne zurückzuerobern. Der versucht das mehrfach, 1360 gelingt es ihm auch. Und dann gibt es noch diverse Revolten wichtiger und mächtiger schwedischer Adlige. Viele Adlige sind irgendwann so unzufrieden mit dem König, weil der seine Finanzen nicht im Griff hat, weil er deswegen die Steuern erhöht, weil deswegen natürlich die Menschen, die Bauern, unzufrieden werden, wenn sie immer noch höhere Steuern zahlen müssen. Und weil er eben 1360 auch Skåne und Blekinge wieder verliert. Deswegen sind die Adligen massiv unzufrieden und sie entscheiden sich, dass sie einem anderen die schwedische Krone anbieten wollen. Das ist 1363 und sie wählen den Enkel von König Magnus Eriksson, Albrecht, den Jüngeren von Mecklenburg, genauso wie es die heilige Birgitta vorhergesagt hat. Albrecht bekommt die Krone angeboten und er nimmt sie auch an. Er wird somit zum schwedischen König ausgerufen. Im gleichen Jahr heiratet Magnus' Sohn Håkan, der inzwischen König von Norwegen sowie Mitregent in Schweden ist, also teilt sie die Herrschaft mit seinem Vater in Schweden, der heiratet Margareta. Margareta ist die Tochter des dänischen Königs Valdemar Atterdag. Eine Verbindung, die noch sehr, sehr, sehr wichtig wird. Und Margareta wird die Frau, die wichtigste, die politisch die wichtigste Frau des Nordens, wahrscheinlich aller Zeiten. Ja, was nun beginnt, kann als schwedischer Bürgerkrieg bezeichnet werden. Ein Bürgerkrieg mit wechselnden Allianzen, auf die es ist ohnehin schon kompliziert genug, hier auch nicht weiter eingegangen werden soll. Das Wichtige ist nur, man dachte damals nicht irgendwie Nationalstaaten, sondern Adlige war man mit dem verbündet, man mit dem verbündet. Man wechselte hier relativ schnell die Allianzen und vor allen Dingen war das Geschlecht, die Herkunft, die Abstammung viel wichtiger. Mit wem war man vielleicht verwandtschaftlich irgendwie verbunden? Das war wichtiger als irgendwie in Nationen zu denken. Und so gab es im Kern eben eine dänisch-schwedische Seite mit Magnus und dessen Sohn Håkan sowie Margarete, also die Frau von Håkan. Und es gab eine schwedisch-deutsche Seite mit Albrecht von Mecklenburg. Diese Seite wurde auch von der Hanse massiv unterstützt, die sich hier auch immer mehr einmischt in diesen Konflikt. Die Hanse, die wurde erst wenige Jahre zuvor offiziell gegründet und ist nicht nur eine Handels-, sondern auch eine militärische Macht. Die Hanse will in den Norden ausgreifen und sich hier ihre Pfründe sichern. Deswegen mischt sich mit und mit der Unterstützung kann sich Albrecht zunächst auch durchsetzen und wird somit zum schwedischen König. Und das heißt, Magnus Eriksson ist abgesetzt. Oder er regiert nur noch über wenige kleine Teile, aber offizieller schwedischer König ist eben Albrecht von Mecklenburg. Magnus zieht sich zusammen mit Håkan nach Norwegen zurück, diese Herrschaft bleibt, und auch nach Dänemark. Denn durch die Schwiegertochter Margareta hat er natürlich jetzt eine enge Verbindung zum dänischen Königshaus. Und in der Zwischenzeit bekommen Håkan und Margareta einen Sohn, Oluf. Der ist gerade einmal 5 Jahre alt, als sein Opa, der dänische König Valdemar Atterdag, 1375 stirbt. Oluf wird daraufhin zum dänischen König ausgerufen, ist aber, weil er eben nur 5 Jahre alt ist, kann er noch nicht regieren und die Mutter Margareta übernimmt als Vormund für Oluf die Regierungsgeschäfte. 1380 stirbt auch Olufs Vater Håkan, also der Mann von Margareta und der Sohn von dem ehemaligen schwedischen König Magnus Eriksson. Und dadurch wird Oluf auch König von Norwegen. Damit werden Dänemark und Norwegen in Personalunion regiert. Und das ist ein Zustand, der jetzt wirklich Geschichte machen wird. Der wird bis 1816 anhalten. Das heißt, Dänemark und Norwegen zusammengehören. Zwei Reiche sind, aber einen Herrscher haben. Ja, und dieser Olof Håkansson, der könnte ein mächtiger König werden. Er hat ein großes Reich, Dänemark und Norwegen. Und da sein Großvater schwedischer König war, erhebt Olof auch Anspruch auf den schwedischen Thron. Er stammt aus dem ganz alten Bjälbu-Geschlecht, das zum Beispiel Könige wie Birger Jarl, den Gründer von Stockholm, hervorbrachte. Er entstammt zudem natürlich dem dänischen Königshaus. Und über seine Großmutter Blanka von Namur, also die Gattin von König Magnus Eriksson, hat er Verbindungen zum französischen Königshaus und kann seine Linie bis zu Karl dem Großen zurückführen. Also da ist schon ganz viel royales Blut in Olof Håkansson. Also Olof könnte ein Großer werden, wenn er sich gegen Albrecht durchsetzen würde, aber dazu kommt es gar nicht, denn Olof stirbt bereits im Alter von 16 Jahren an Lungenentzündung in Falsterbo. Für seine Mutter ist dies zunächst natürlich tragisch, verliert sie immerhin ihren einzigen Sohn, aber de facto ist sie nun die Königin von Dänemark und Norwegen. Doch in Schweden regiert noch immer Albrecht von Mecklenburg, der allerdings immer stärkeren Gegenwind von den Großen des Reiches bekommt. Er setzt ganz viele Deutsche als Vögte in den Schlössern und Burgen in Schweden ein und das passt natürlich dem schwedischen Adel überhaupt gar nicht, denn sie selber wollen natürlich auch gerne Vogt werden und über ein Schloss oder eine Burg herrschen und dann natürlich auch das Gebiet rund um das Schloss und die Burg kontrollieren. Ja, und so bekommt er immer mehr Gegenwind, dieser Albrecht von Mecklenburg. Und am 24. Februar 1389, da treffen seine Truppen auf die der dänisch-norwegischen Königin Margareta bei Åsle in der Nähe von Falköping. Das ist ein bisschen westlich vom Vättern. Und Albrecht verliert hier deutlich. Er wird gefangen genommen und als König abgesetzt. Und damit ist es vorbei mit der Herrschaft von Albrecht, dem Jüngeren von Mecklenburg in Schweden. Margareta wird so nun auch de facto Herrscherin von Schweden. Ganz schnell präsentiert sie einen männlichen Thronfolger, damit die Thronfolge auch gesichert ist. Da sie keinen eigenen Sohn mehr hat, der ist ja eben gestorben, wählt sie den Sohn ihrer Nichte, Bogislaw von Pommern. Da der Name Bogislaw nicht gerade nordisch klingt, erhält er den passenderen Namen Erik. Da Erik von Pommern im Jahr 1389 aber gerade einmal 7 Jahre alt ist, übernimmt Margareta die Vormundschaft und somit natürlich wieder die Herrschaft über das riesige Reich. Weil Finnland ein Teil von Schweden ist und Grönland, Island und die Färöer zu Norwegen gehören, regiert sie also über den gesamten Norden. Norwegen mit den Inseln, Dänemark und Schweden, Finnland, all das gehört nun zum Reich von Margareta. Es ist ein Reich, das an Fläche alle anderen in Europa übertrifft. Mit Fug und Recht kann man deswegen Margareta auch als die mächtigste Frau des Nordens aller Zeiten nennen. Es gab, glaube ich, nie mehr später eine Frau, die mehr Macht in sich vereinte. Aber Margareta war es sehr, sehr wichtig, dass dieser Bund, diese Union dieser drei Reiche, dass es nicht irgendwie so temporär ist und wenn sie stirbt, dass dann alles wieder zerfällt. Dieser Bund soll Bestand haben. Er soll zu einer festen Union werden, so der Plan Margaretas. Eine Union, die sich vor allem auch der immer stärker werdenden Hanse entgegenstellen kann. Die Hanse, die kontrolliert immer mehr im Ostseeraum, bestimmt durch den Handel, aber auch militärisch immer mehr. Und dem will sich Margareta entgegenstellen. Also eine Union soll her, eine feste Union der drei Reiche. 1397 ist es soweit. Und zwar in Kalmar. Die Großen der drei Reiche, Dänemark, Norwegen und Schweden, versammeln sich in der wichtigen Stadt in Schweden Süden, die damals, das habe ich eingangs schon gesagt, gänzlich anders aussah als heute. Das Schloss, beziehungsweise damals eher noch die Burg, die stand bereits schon, aber die Burg war eben noch kein Renaissance-Schloss wie heute. Das kam erst in der Vasa-Zeit, wo das umgebaut wurde. Und in dieser Burg, da residierten immer wieder schwedische Könige. Und direkt vor den Toren, du warst vielleicht schon mal in Kalmar, wenn man dann die Burg oder das Schloss verlässt, wenn man über die Zugbrücke geht, direkt vor den Toren der Burg, da befand sich die Stadt Kalmar mitsamt riesigen Dom. Den Dom habe ich auch eingangs schon erwähnt, den gibt es nicht mehr. Die Bewohner Kalmars haben ihn im Kalmarkrieg 1611 bis 1613 selber zerstört, damit er den Dänen nicht in die Hände fällt. Und auch sonst steht nichts mehr aus diesen Zeiten in diesem Stadtteil. Im Kalmarkrieg wurde viel zerstört. Ein späterer Stadtbrand hat dann den Rest erledigt. Nur der Name Gamlastan weist darauf hin, dass hier früher eben die Stadt lag. Die heutige Altstadt Kalmars mit der mächtigen Mauer, die auch sehr sehenswert ist, die existierte damals noch gar nicht. Heute hat Kalmar ungefähr 40.000 Einwohner. Zum Zeitpunkt des großen Treffens 1397 lebten vielleicht 1.000, maximal 2.000 Menschen in der Stadt. Für heutige Verhältnisse also eher eine kleine Stadt oder vielleicht eher ein großes Dorf, kann man sagen. Aber damals war das wirklich eine große Menge. Es war eine wichtige, große Stadt. Und hier treffen sich also die Großen. 4 Wochen lang dauert das Treffen, das eingeläutet wird mit der Krönung Erik von Pommerns zum König von Dänemark und Schweden. Zum norwegischen König ist er schon ein paar Jahre zuvor gekrönt worden. Und neben dieser Krönung ist für das Treffen entscheidend, dass über die Union, die dann auch den Namen der Stadt erhalten sollte, also die Kalmarer Union, dass über diese verhandelt wird. Die Ergebnisse werden niedergeschrieben im Unionsbrief. Das ist eine Quelle, die noch heute existiert, eine sehr, sehr wichtige Quelle für die Historiker. Und in diesem Brief wird festgehalten, wie das Verhältnis der drei Reiche zueinander sein soll. Das ist aber jetzt nicht so wie die EU beispielsweise oder auch nicht wie die USA, wo die einzelnen Staaten auch juristisch viel fester aneinander gebunden sind. Dieser Verbund im Norden, der ist im Grunde recht lose. Jedes Reich hat weiterhin seine eigenen Gesetze, seine eigenen Steuern. Das ist immer noch Sache der einzelnen Reiche. Aber die drei Reiche werden eben in Personalunion regiert, also haben einen König oder eine Königin und auch in militärischen und außenpolitischen Fragen, da sollen sie einheitlich agieren. Der schwedische Historiker Dick Harrison beschreibt die Kalmarer Union so: En stor permanent önskade man åtminstone personalunion som syftade till att med gemensamma ansträngningar skapa en militär motvikt mot gemensamma fiender. Eine große permanente, das wünschte man zumindest, Personalunion, die darauf abzielte, mit gemeinsamen Anstrengungen ein militärisches Gegengewicht gegen gemeinsame Feinde zu bilden. Mit den Feinden ist vor allem die Hanse gemeint, aber auch der Deutsche Orden und auch andere Reiche, Russland beispielsweise. Die Union ist auch dazu gedacht, Frieden zwischen den Reichen zu stiften. Ich habe es vorhin schon erwähnt, gerade Dänemark und Schweden, die bekriegten sich eigentlich die ganze Zeit. Aber in dieser Hinsicht, also Frieden zu stiften, ist die Union wirklich nur ein reines Wunschgebilde. Denn was folgt bis zur Auflösung der Kalmarer Union im Jahr 1523, das heißt, die Union besteht schon relativ lange, über 100 Jahre, aber das kann eher als 100-jähriger Krieg denn als Union bezeichnet werden. Das 15. Jahrhundert ist wirklich geprägt von schwedisch-dänischen, schwedisch-schwedischen Kriegen, also Bürgerkriegen. Die Hanse mischt immer mal wieder mit, mal hier auf der Seite, mal auf jener Seite. Es ist eine sehr, sehr unruhige, eine sehr kriegerische Zeit. Unter Margaretas Regentschaft, da klappt es noch so einigermaßen mit dem Frieden und dem Zusammenhalt. Ihr gelingt es sogar, 1408 Gotland dem Deutschen Orden abzukaufen, wird also dem Union oder der Reich wieder einverleibt. Kurz darauf, im Jahr 1412, stirbt sie schließlich an der Pest. Damit ist ihre große Zeit vorbei. Erik regiert fortan alleine. Aber schon an seiner kuriosen Geschichte oder an seinem kuriosen Ende sieht man, mit dieser Union, da wird es sehr, sehr schwierig. Er wird später in Schweden im Zuge des Engelbrechtsaufstandes, darüber geht es in einer weiteren Folge zur Geschichte Schwedens in der nächsten oder übernächsten Woche, im Zuge dieses Engelbrechtsaufstandes, da wird er abgesetzt. Er kann sich die Krone zwar wieder zurückholen, wird aber danach wieder abgesetzt und danach erneut wieder eingesetzt. Da geht es also munter hin und her. Er hält den etwas zweifelhaften skandinavischen Rekord im Königwerden. 5-mal wird er insgesamt in 3 Reichen zum König ausgerufen. Also einmal in Dänemark, einmal in Norwegen und 3-mal in Schweden. Irgendwann wird er aber gänzlich abgesetzt. Und was macht er nun? Er begibt sich nach Gotland und wird Seeräuber. Auch eine interessante Karriere. Vom König eines riesigen Reiches zum Seeräuber. Das macht er so 10 Jahre lang mit der Basis eben auf Gotland, greift er verschiedene Schiffe an, kapert sie. Dann greifen aber die Schweden Gotland an und er begibt sich in seine Heimat Pommern, wo er weitere 10 Jahre später stirbt. Ja, das ist die interessante Lebensgeschichte, ganz kurz gefasst, von Erik von Pommern. Wie unruhig die Zeit der Kalmarer Union ist, das zeigt aber auch ein anderer König, zum Beispiel Karl Knutsson. Um den wird es in der Folge um den Engelbrechtsaufstand auch noch kurz gehen. Karl Knutsson, ein unfassbar brutaler Typ. rigoros, hinterhältig, durchtrieben. Gegner lässt er rigoros aus dem Weg räumen. Es gibt Historiker, die gehen davon aus, dass etwa die Hälfte aller politischen Morde in Schweden während des gesamten 15. Jahrhunderts auf sein Konto gehen. Er ist aber nicht mehr König der ganzen Union, sondern er wird nur dreimal in Schweden zum König erklärt. Auch hier dreimal wird er zum König erklärt, zwischenzeitlich wird er wieder abgesetzt. Einmal wird er auch in Norwegen zum König ausgerufen, in Dänemark aber nie. Das heißt, hier sieht man schon, mit der Personalunion ist das so eine schwere Sache. Insbesondere in Schweden hat die Kalmarer Union und die Personalunion wenig Rückhalt, denn hier werden immer wieder eigene Könige ausgerufen, beziehungsweise die Dänischen werden nicht als Unionskönige anerkannt. Es kommen also sehr unruhige Zeiten auf Schweden zu, an deren Ende dann Gustav Vasa den Thron besteigen wird. Und ja, um diese stürmischen Zeiten, da geht es dann in der nächsten Folge zur schwedischen Geschichte auf jeden Fall, da werde ich dann ein bisschen näher eingehen. Hier soll es jetzt ja erstmal nur um die Gründung dieser Union gehen. Und so bleiben wir auch noch ein bisschen in Kalmar, jener Stadt, die eben dieser Union ihren Namen gegeben hat. Wie schon erwähnt, ist die Burg bzw. das Schloss das einzige Gebäude, das bereits stand, als die Union gegründet worden ist. Und sie bzw. es ist bis heute die Sehenswürdigkeit Nummer 1 in Kalmar. Also wer, glaube ich, an Kalmar denkt, der denkt immer auch sofort an das Kalmarer Schloss. In der Vasa-Zeit erhielt er sein heutiges Aussehen und ja, allein schon das Äußere ist absolut sehenswert. Es ist ein sehr prächtiges, mächtiges Schloss mit dicken, dicken Mauern, von zumindest zur Hälfte von Wasser umgeben. Im Innern kann man eine Ausstellung über die Geschichte Kalmars anschauen. Im Restaurant kann ich auch sehr empfehlen, kann man gut essen. Gibt es ein kleines, aber gutes Restaurant und das Schloss kann man natürlich näher erkunden. Immer wieder gibt es hier auch tolle Sonderausstellungen. Ich habe mal einmal eine Ausstellung zu Monet and Friends gesehen. Die war spektakulär cool. Und wenn das natürlich auch in den Gemäuern dieses Schlosses, wenn da eine Kunstausstellung stattfindet, dann hat das einfach ein ganz besonderes Ambiente. Also hier mal so ein bisschen mal vielleicht Ausschau halten, was gerade so angeboten wird. Und wenn du Kinder hast, dann geh auf jeden Fall im Sommer nach Kalmar. Denn im Sommer wird das Schloss zum Schloss der Kinder, zum Barnens Slot. Dann können Kinder hier auf Schatzsuche gehen, zu Prinzessinnen, Prinzen, Rittern werden, Turnierlanzen austesten. Da gibt es wahnsinnig viel. Es sind auch Schauspieler mit dabei, es sind oft Schauspieler von Schauspielschulen, ähnlich wie bei Astrid Lindgrens Welt auch, die dann hier für den Sommer anheuern und so ein bisschen einen Zusatzverdienst haben. Das macht riesen viel Spaß, nicht nur den Kindern, auch den Erwachsenen, wenn sie da sehen, wie begeistert die Kinder sind. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Also Barnens Slot, immer in der Zeit der schwedischen Schulferien, der schwedischen Sommerferien findet das statt. Und nicht nur deswegen ist das Schloss von Kalmar als Sehenswürdigkeit wirklich absolut zu empfehlen. Das alte Kalmar wurde im 17. Jahrhundert, zunächst im Kalmarkrieg und wenige Jahre später dann bei einem verheerenden Stadtbrand endgültig zerstört, das habe ich vorhin schon gesagt. Es wurde dann eine neue Stadt aufgebaut und das ist die Innenstadt, die auch heute noch existiert. Umgeben ist diese Innenstadt von einer mächtigen Mauer und in der Innenstadt steht auch ein schöner Dom. Das ist alles auch sehr, sehr schön, kann man wunderbar bummeln gehen, Eis essen gehen, wie auch immer. Und in der Innenstadt, da befindet sich auch das Kalmarer Landsmuseum. Und hier erfährt man auch viel über die Geschichte Kalmars, aber auch über das Kriegsschiff Kronan. Das ist ein mächtiges Schiff, hat eine ähnliche Bauart wie die Vasa, die in Stockholm gesunken ist und dort ausgestellt wird. Die Kronan, die sank 1676 während des Krieges gegen mal wieder Dänemark und Holland vor der Küste des südlichen Ölands. Das war eines der schlimmsten Schiffsunglücke in Schweden, nur wenige der 850 Mann Besatzung überlebten. 1980 wurde das Wrack entdeckt und viele Funde geborgen. Zwar nicht mehr das Schiff im Gänze, also nicht so wie bei der Vasa. Deswegen ist es auch nicht so imposant und aufregend wie das Vasa-Museum in Stockholm. Aber dennoch ist es spannend und super interessant, hier mehr über die Kronan zu erfahren. Ansonsten ist Kalmar vor allen Dingen eine Sommerstadt. Wenn es warm ist, dann kann man sich hier herrlich durch die Straßen treiben lassen, am Meer sitzen, nach Öland hinüberschauen, die Insel oder auch gleich über die nahegelegene Brücke hinüberfahren. Es ist dann eine vom Meer glitzernde Stadt, gänzlich friedlich. Also ganz anders als vor über 600 Jahren, als hier die Kalmarer Union gegründet worden ist. Die Union der drei Reiche Dänemark, Schweden und Norwegen, die eigentlich den Frieden zwischen den Reichen sichern sollte, aber stattdessen eher viel Krieg und Unruhe erschaffen hat. Ja, so viel zu Kalmar und der Kalmarer Union. Wie gesagt, in den nächsten Folgen werden wir uns auf jeden Fall noch innerhalb der Kalmarer Union befinden. Es wird um den Engelbrechtsaufstand gehen, es wird um die Schlacht beim Prünkeberg gehen, die für die schwedische nationale Geschichtsschreibung, gerade im 19. Jahrhundert, wurde diese völlig verklärt und da gibt es einige Denkmäler in Stockholm. Die werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Und dann kommt natürlich Gustav Vasa und das habe ich eingangs schon gesagt. Gustav Vasa wäre ohne die Kalmarer Union nicht möglich. Er wäre wahrscheinlich nur ein kleiner Adliger gewesen, wäre nie an die Macht gekommen. Aber die Kalmarer Union und die ganzen Verwerfungen, die es hier zwischen Dänemark und Schweden gab, die machten es möglich, dass am Schluss jemand wie Gustav Vasa ganz nach oben gespült wurde. Aber dazu dann mehr in den kommenden Folgen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hat es so bra. Ja. Elchkuss, der Podcast für Schweden.